Heute soll es ums Geld gehen. Ein ganz heikles Thema. Es wird nicht der Korb rumgereicht, der Mensch nicht. Mir geht es darum, heute Abend ein paar Aspekte aufzuzeigen und dass wir heute Abend für Finanzen beten. Okay? Das ist in Ordnung. Also ich will keinem zu nahe kommen, zu nahe treten, keinem auf den Schlips treten. Ja? Ich weiß, die meisten, die hier sind, viele von euch sind Spender. Alles gut, alles okay. Aber wir wollen beten für Finanzen. Und ich habe früher das Thema oft so ausgeklammert, das war so eine weltliche Sache. Weißt du was, Finanzen sind sehr geistlich. Ja? Wenn wir Finanzen haben und wenn die Finanzen in die richtigen Hände kommen, können wir ganze Nationen mit dem Evangelium erschüttern. Halleluja. Und das möchte ich eines Tages erleben. Wisst ihr, ich habe das so satt, Tempel zu sehen und große Gebäude zu sehen von anderen Religionen, ja, Religionsgemeinschaften. Und wir als Christen haben oft irgendwelche Bruchbuden. Das muss sich ändern. Danke. Halleluja. Amen. Frank, Dankeschön. Halleluja. Ja, Amen. Ja. Ja, genau. Amen. Aber wir sind oft so, und wenn ich von wir spreche, meine ich jetzt nicht nur jetzt uns heute hier, aber die Christen, also ich bin oft gereist, ich habe vieles gehört und gesehen. Wir sind oft sowas von komisch als Christen. Ja. Da hörst du immer wieder Geschichten von Leuten, die eine ganz komische Gemeindegebäude haben, Räumlichkeiten haben, und sich selbst Paläste bauen. Ja, das ist, da ist das Herz auf dem falschen Fleck. Heute geht es ums Geld. Wie gesagt, wir wollen für Geld beten. Ich werde nachher zum Punkt kommen, was wir konkret beten wollen. Ich habe im Bereich für Finanzen beten oft erlebt, dass Gott konkret darauf geantwortet hat. Ja? Und einige von euch wissen es mehr, andere weniger, wie oft wir bei GN schon am Abgrund waren. Ja, ganz, ganz nah dran, gleich geht es nicht mehr weiter. Ja, oder wie oft wir GN schon fast vor die Wand gefahren haben, wisst ihr was? Jedes Mal ging es weiter. Halleluja. Weil wir es nicht für unsere Taschen haben, sondern weil es fürs Reich Gottes geht. Amen. Also jetzt kann ich frei reden. Das ist in Ordnung. Alle entspannt, alles gut. Okay, also ich will keinem was, okay? Wir wollen beten heute Abend. Gut. Lasst uns mal gemeinsam lesen. Vielleicht kann das jemand von euch lesen. Und zwar 2. Mose 35, die ersten 6 Verse. Wer möchte das lesen? Oder soll ich es lesen für die Aufnahme vielleicht? Ne? Ist besser, dann lese ich selbst vor. Okay, ich lese aus der Schlachter. Könnt gerne mitlesen. 2. Mose 35 von 1 bis 6. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels und sprach zu ihnen. Das sind die Worte, die der Herr geboten hat, dass ihr sie tun sollt. 6 Tage soll gearbeitet werden, aber der 7. Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Sabbatruhe des Herrn feiert. Wer da Arbeit verrichtet, der soll sterben. Am Sabbattag sollt ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Und das ist wichtig, dass das jetzt nochmal vorgelesen wird. Ich erkläre euch gleich warum. Das gehört dazu. Mose redete weiter mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach, merkt ihr? Eben waren wir noch beim Sabbat und plötzlich ein ganz anderes Thema. Er spricht weiter und er sagt, das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen. Die freiwillige Gabe für den Herrn. Nämlich Gold, Silber und Erz, blauen und roten Purpur, Karmesin, Lein und so weiter. Okay, bis dahin erstmal. Also zuerst kommt der Auftrag von Gott, ihr sollt den Sabbat heiligen. Und Leute, die so ein bisschen übers Judentum Bescheid wissen, wissen, das Sabbatgebot ist eins der wichtigsten oder das wichtigste Gebot bei den Juden. Ja? Weil das auch ein Zeichen ist des Bundes zwischen Gott und Israel. Das Sabbatgebot ganz heilig, ganz wichtig, ganz hoch oben angesiedelt. So, da spricht Mose die Worte gerade so aus und er sagt, der Herr hat geboten. Ja? Und plötzlich ist er bei einem anderen Thema und betreibt Fundraising. Leute, wir brauchen Geld. Ja? Und er sagt, Gott hat zu mir gesprochen und Gott hat geboten. Wenn ihr die beiden Verse vergleicht, Vers 1 und Vers 4, so gut wie die gleichen Worte. Er sagt, die Worte, die der Herr geboten hat in Vers 1, Sabbatgebot, also ein Gebot. Und dann Vers 4, das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Ja? Es sind zwei Gebote. Ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Das sind alles Gebote. Und hier kommt ein Gebot. Und mir ist das so wichtig, dass es gleich nach dem Gebot des Sabbats kommt. Das heißt, es ist von hoher Priorität. Ja? Das gleiche Gebot mit gleicher Intensität, mit gleicher Kraft. Ein Gebot. Gott befiehlt etwas. Und Gott sagt, ihr sollt aus eurer Mitte geben. Der Auftraggeber in diesem Fall ist Gott. Er sagt, ich brauche euer Geld. Wirklich. Braucht Gott unsere Euros. Und hier haben wir, ja Moment, hier haben wir, was haben wir hier stehen? Gold, Silber und Erz. Und Gott braucht bestimmt, okay, er braucht kein Gold und kein Silber, aber bestimmt Ziegenhaar, ne? Braucht Gott. Oder? Er muss hier anziehen, oder? Ja? Er braucht ein paar Leinen. Er hat, der arme Herr im Himmel hat nichts anzuziehen. Ne? Na, er braucht unseren Kram gar nicht. Ja? Er braucht unser Geld nicht. Er braucht unsere Goldbarren nicht. Er braucht unseren Silber, zumindest unser Silber, nicht für sich. Ja? Aber er will sehen, dass wir es geben zu einem bestimmten Zweck. Okay, der Auftraggeber ist Gott und der Empfänger ist Gott. Alles, was wir haben, kommt von Gott und wir geben es an ihn zurück. Selbst wir kommen von Gott und wir gehen, wenn wir denn gläubig sind, zu Gott zurück. Und Menschen, die das begriffen haben, die halten nicht am Besitz fest, weil die wissen, es ist gar nicht meins. Habe ich von Gott, gebe ich ihn zurück. Ich bin ein durchlaufender Posten. Das Problem als Missionswerk, das wir haben, gerade im Bereich Evangelisation, wir sind eine ganz große Kostenstelle bei uns hier im Reich Gottes. Ja? Die Kostenstelle GEN ist ganz groß. Ja? Da wird Geld ausgegeben. Da kommen Spenden rein, aber da wird ganz viel ausgegeben. Da werden keine Gelder generiert, da werden Gelder ausgegeben. Ja? Der Auftrag kommt von dem Herrn und es ist für den Herrn. Vers 5. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, der sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen. Die freiwillige Gabe für den Herrn. Halleluja. Und wozu wollte der Herr sie haben, diese freiwillige Gabe? Er wollte eine Stiftshütte bauen. Er wollte eine Begegnungsstätte schaffen, wo sich Mensch und Gott treffen können. Das war seine Absicht. Er sagt, ich brauche euer Geld eigentlich nicht für mich. Ich brauche euer Geld und ich möchte es für euch reinvestieren. Ihr sollt dadurch gesegnet sein. Gott wollte ein Zelt bauen, wo er den Menschen begegnen konnte. Boah, was für ein Bild. Er sagt, und dafür brauche ich eure Materialien. Und dann baue ich ein Zelt, in dem ihr euch wohlfühlt und in dem ich mich wohlfühle. Und dann kommen wir und dann machen wir Party, dann treffen wir uns. Da gibt's Brot und da gibt's Licht und Öl. Ja, und da wird geräuchert, da gibt's Fleisch. Und dann haben wir eine Feier. Und oft war es ja fröhlich und laut in der Stiftshütte. Da wird Musik gemacht. Und Gott sagt, ich brauche einen Ort, wo ich den Menschen begegnen kann. Und genau das ist GEN. Halleluja. Durch GEN möchte Gott Menschen in Indien begegnen, die sonst nie was hören würden vom Evangelium. Aber Gott sagt, ich brauche die Finanzen, damit ich Leuten begegnen kann. Ich möchte ihnen gegenübertreten. Was so faszinierend ist, im Neuen Testament, das überlesen wir im Deutschen leider, im Neuen Testament wird das Bild aufgegriffen im Johannes Kapitel 1, wo es heißt, dass das Wort, nämlich Christus, Fleisch wurde und er wohnte unter uns, heißt es dort. Johannes 1, Vers 14, wer es gut anschlagen wollt. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort, nämlich Christus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wisst ihr, das Wort, das da gebraucht wird im Griechischen, heißt eigentlich, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Tabernacled, ja, in Englisch. Also, da ist der Bezug noch deutlicher. Im Englischen heißt Stiftshütte Tabernacle und das Wort, das dort übersetzt wird, heißt Tabernacled. Ja? Also, wenn wir die Stiftshütte Zelt nennen, dann heißt es hier in Johannes 1, er zeltete oder er stiftshüttete unter uns. Könnt ihr mir folgen? Ja? Also, Gott zeltete unter uns. Halleluja. Und in dem Fall ist er Fleisch geworden, ist er in Jesus Mensch geworden. Und das war das Zelt, das er gebrauchte, um sich den Menschen zu offenbaren. Im Alten Testament war es die Stiftshütte, das Zelt. Und deswegen ist es auch zu Recht so, dass viele Menschen die Stiftshütte auslegen, ja, den ganzen Details, das Brandopfer und die Materialien und es auf Christus deuten. Zu Recht. Gott schuf im Alten Testament eine Begegnungsstätte und sagte, ich brauche dafür eure Materialien. Aber es bleibt euer Haus. Ich möchte euch in diesem Haus begegnen. Übrigens, das ist die Hauptabsicht Gottes für das ganze wie soll ich sagen, nicht nur für die Welt, für die ganze Existenz, das ganze Dasein. Gott möchte, dass der Himmel und die Erde wieder eins werden. Das war früher so. Früher ging Gott, nicht? Im Garten Eden, da ging er spazieren mit Adam und Eva. Die haben sich unterhalten und haben Gemeinschaft gehabt. Und dann kam die Sünde dazwischen. Und seitdem verfolgt Gott ganz stur und ganz gewissenhaft dieses eine Ziel. Ich möchte Himmel und Erde wieder vereinen. Ich möchte einen Platz schaffen, wo ich mit den Menschen problemlos, ohne Barrieren kommunizieren kann. Wer es nachlesen möchte, Epheser 1, Vers 9 bis 10 lesen wir mal. Es heißt, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Okay, klingelingeling. Gott hat gesagt, das will ich. Das ist sein Wille. Epheser 1, Vers 9 und 10. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Jetzt kommt es. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Gott möchte nicht die Trennung haben zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen. Und es kommt die Zeit, und darauf freut sich damals schon Johannes, wo Gott bei den Menschen leben würde, wo das himmlische Jerusalem herabkommt auf die Erde, wo Erde und Himmel wieder vereint sind. Das ist die Hoffnung, das ist die Zukunft Gottes. Und im Alten Testament haben wir so ein Bild, und Gott sagt, ich möchte etwas schaffen, wo ich zu den Menschen hinkommen kann, wo ich ihnen begegnen kann. Und dazu brauche ich eure Materialien. Kommt und gebt mir, und zwar freiwillig. Gott will eine Begegnungsstelle schaffen. Können wir zurückgehen, Heike, zu 2. Mose 35, Vers 20. Und da zählt Mose die ganzen Baumaterialien auf, eine lange Liste, was er alles braucht. Er hatte Stiftshütte gesehen auf dem Berg, er hat eine Vision gehabt, er wusste, wie sie aussehen musste. Übrigens, er hat die Stiftshütte im Himmel gesehen. Die gibt es bis heute noch. Lest mal den Hebräerbrief. Die Stiftshütte ist bis heute da. Und die hat Mose im Geist gesehen und er kommt jetzt herab zum Volk und sagt, Leute, wir müssen die nachbauen, hat Gott mir gesagt. Das sind die Maße und ich weiß ganz genau, welche Materialien wieder zu verwenden werden. Es waren teure Sachen, die dort investiert wurden. Und dann spricht er zu ihnen und listet eine ganze Reihe auf. Und interessanterweise, Mose war nicht verklemmt. Ich bin oft verklemmt, wenn es um Finanzen geht. Ich rede nicht gerne über Finanzen. Ich bete für Finanzen. Ich rede nicht gerne darüber. Aber Mose war gar nicht verklemmt. Leute, Gott hat zu mir gesprochen. Wir brauchen Dinge. Wir brauchen Geld, teure Sachen. Ihr müsst was anschleppen. Kommt, fangt an. Und er listet die ganze Bedarfsliste auf. So Gebetsanliegen, nicht? Wir brauchen das und das und das und das und das und das. Amen. Und was passiert? Das Schlimmste, was einem Prediger passieren kann. Ja? Vers 20. Da ging die ganze Gemeinde der Kinder Israels von Mose hinweg. Ja, Moment. Er hat eine ganz tolle Vision von Gott. Er weiß, wo es lang geht. Er weiß, welche Materialien man braucht. Er weiß, wie viel Finanzen man für eine Crusade braucht. Ja? Er weiß, welche Leute man braucht, um das Ding irgendwie zu rocken, dass es weitergeht. Ja? Und plötzlich gehen die Leute alle weg. Mose, was habe ich falsch gesagt? Ich habe über Finanzen gesprochen. Hilfe! Was passiert jetzt? Ja? Er hat den Willen Gottes klar dargestellt. Er hat die Bedürfnisse klar gemacht. Und plötzlich hauen sie alle ab. Und Mose weiß nicht, was passiert jetzt? Was haben die vor? Gehen die und holen die jetzt Steine und lünchen die mich jetzt? Ja? Bringen die mich um? Oder was machen die jetzt? Und weißt du, was die gemacht haben? Die gingen in ihre Zelte. Und plötzlich merken die in ihrem Herzen, wow, was Mose sagte, war übernatürlich. Und sie fingen an, das Zeug aus ihren Zelten zu Mose und zu den Leuten hinzutragen. Ja? Und Mose konnte sich wieder entspannen. Der Auftraggeber war Gott. Der Auftrag kam durch Mose an die Leute. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Da gab es die Geber. Es gab die Geber. Und die Geber waren auch Diener Gottes. Leute, es ist so wichtig. Leute unter euch, und die ihr gebt. Ich weiß, einige von euch geben wirklich für GEM, ja. Regelmäßig oder hin und wieder, wie auch immer. Aber wenn ihr gebt, dann seid ihr Mitdiener Gottes. Amen. Ja, das ist keine fromme Phrase, das ist ganz real so. Halleluja. Ihr seid Teilhaber, wie Paulus sagt, am Evangelium. Und das predige ich nicht, damit ihr mehr gebt, das haben wir schon geklärt. Wir wollen heute Abend beten. Ja, dass der Herr Leute zu Leuten spricht. Leute, wir brauchen nicht ein paar Krümel, wir brauchen viel Geld. Das kann ich ganz ehrlich offen sagen.
Wenn ich heute eine halbe Million hätte, die könnten wir investieren. Wir würden so einiges bewegen können. Ich meine das ehrlich. Ja. Gebt mir eine halbe Million. Ich weiß, wie man sie investiert im Reich Gottes. Wir haben die Verbindungen zu den richtigen Leuten. Wir haben Leute, die das Know-how haben, die es umsetzen können. Und wenn ich eine halbe Million hätte, ich würde sie investieren ins Reich Gottes. Okay. Also, sie waren Diener Gottes. Wenn ihr gebt, und das tun viele von euch, seht euch als Diener. Halleluja. Es ist ein Dienst. Und zweitens, sie waren berufen und sie waren befähigt. Die Geber waren von Gott berufen und sie waren befähigt worden zu geben. Die Frage ist, woher hatten diese Israeliten Geld gehabt? Die waren 430 Jahre versklavt. Die haben ihren letzten Pfennig ausgegeben für die Arztrechnungen. Ne? Die waren arm. Aber plötzlich hatten sie Geld. Und sie hatten viel gespendet, große Summen gespendet. Woher kam das Geld? Ich denke, die meisten von euch wissen das. Bevor sie auszogen aus Ägypten, haben sie die Ägypter geplündert. 2. Mose 11, Heike, 2. Mose 11, Vers 2 bis 3. 2. Mose 11 und 2 bis 3. Es heißt dort, so redet nun zu dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nächsten und jede Frau von ihrer Nachbarin silberne und goldene Geräte fordern soll. Okay, nichts mit Bronze, nichts mit Eisen. Wenn ihr was haben wollt, sagt, wir wollen bitte alles, was bei euch im Haus glänzt, silbern und Gold ist. Und der Herr gab dem Volk Gunst bei den Ägyptern. Bis dahin. Das heißt, Mose bekommt den Auftrag von Gott und er gibt ihn weiter, sagt den Ägyptern, wir wollen euer Gold und euer Silber. Her damit. 2. Mose 12, 35. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Und dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihre Begehren erfüllten. Und so beraubten sie Ägypten. Nachdem die Israeliten durch die Häuser gezogen sind, sagten, wir wollen bitte alles, was glänzt, Gold und Silber. Da haben die Ägypter die Türen aufgemacht, kommt rein, bedient euch. Die haben alles mitgeschleppt und zwar in einem solchen Maß, dass Gott sagt, sie beraubten Ägypten. Der Staatshaushalt Ägyptens war beraubt. Die haben da richtige Summen abgesahnt. Ja? Und nun hatten die diese goldenen und silbernen Gefäße mit unterwegs auf der Wüste. Die konnten die Rechnung bezahlen unterwegs. Und manchmal sagten sie, hey, wir wollen durch euer Land durchziehen. Lasst uns durchziehen. Wir bezahlen das Brot, wir bezahlen das Wasser. Sie hatten Geld gehabt. Die waren reich. Und die waren trotzdem geistlich. Das ist möglich. Ich dachte früher immer, die beiden Dinge schließen sich aus, dachte ich früher immer. Ja, manchmal ist das so. Ja, manchmal sind Menschen, die reich sind, nicht geistlich. Aber es ist möglich, reich zu sein und geistlich zu sein. Wenn Geistlichkeit und Reichtum in Relation stehen würden, ja, dann müssten alle Christen sehr arm sein. Amen. Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Es gibt Menschen, die arm sind wie eine Kirchenmaus und trotzdem geldgierig sind. Es gibt Menschen, die sind reich und sind nicht geldgierig. Und alle anderen Möglichkeiten gibt es. Okay. Sie beraubten Ägypten. Sie haben sich Geld geben lassen. Das Schöne ist, sie haben das nicht nur als Eigentum betrachtet. Sie haben gesagt, Mensch, dieses Geld haben wir bekommen von Gott. Und wir geben es gerne an Gott zurück. Amen. Wir haben das Geld durch den Auftrag Gottes bekommen. Haben es mitgenommen. Und jetzt sagte Mose den Leuten, hey, kommt mal her, bringt mal eure Wertsachen her. Und sie waren bereit, die Wertsachen abzugeben. Irgendwas hatten sie verstanden. Sie hingen nicht am Geld, sie hingen nicht an den Wertsachen. Und sie haben verstanden, sie waren nur ein durchlaufender Posten. Sie waren nur ein Kanal. Amen. Diese Idee greift Paulus auf. Im 2. Korintherbrief 9, von Vers 6. Er sagt, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer mit Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Ja, also keiner soll gezwungen werden. Nicht widerwillig. Und da passieren oft wirklich, da werden Christen missbraucht. Ja. Man darf niemanden zu einem Glück zwingen. Man darf niemanden zum Spenden zwingen. Ja. Okay. Nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig. Glaubst du das?
Gott ist mächtig. Halleluja. Und wir sprechen von Finanzen. Gott sagt, in Finanzen bin ich mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Also nochmal, hört mal genau zu. Gott aber ist mächtig. Paulus sagt, das Geld kann eigentlich nur von Gott kommen. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade, er spricht immer noch von Finanzen, das merken wir gleich, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Gott sagt, Paulus sagt, Gott möchte euch nicht nur ein paar Pieten geben, damit ihr die Rechnung bezahlen könnt. Er sagt, ich möchte euch so viel geben, dass ihr in allem, und zwar zu aller Zeit, auch in Zeiten der Finanzkrise, alle Genüge habt und dann noch überreich seid zu jedem guten Werk. Gott will uns so stark segnen wie die Juden damals, wie die Israeliten. Ja? Sie waren nicht nur aus der Sklaverei befreit, sie waren gesegnet, sie hatten genug, um ihre Rechnungen zu bezahlen und sie hatten noch Überfluss und konnten noch eine ganze Menge, ich werde nachher noch die Beträge nennen, eine ganze Menge spenden an die Stiftshütte. Das ist, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir am Geld hängen. Er möchte, dass wir das Geld haben und das Geld einsetzen. Vers 9, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Und jetzt Vers 10, das gleiche Konzept wie im Alten Testament. Paulus sagt, er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Okay, Frage an euch, wem gibt Gott Saat? Dem Seemann. Nicht dem Bäcker, oder? Ja, ja. Die Saat bekommt der Seemann. Der Bäcker backt Brot. Der holt die Körner, der macht die kaputt, der malt die oder lässt sie malen beim Müller und dann backt er das Brot daraus. Ja? Der Bäcker verbraucht die Saat. Und Gott sagt, ich gebe die Saat dem Seemann. Warum? Weil der Seemann genau weiß, wenn ich die Saat ausstreue, dann wird da noch mehr rauskommen. Ganz klar, dem Seemann gibt er Samen. Aber er gibt nicht nur Samen zum Sehen, er gibt auch Samen zur Speise. Vers 10. Er aber, der dem Seemann Samen darreicht und Brot zur Speise. Er gibt ihm Saat und er gibt ihm Brot zum Essen. Er möge euch die Saat darreichen. Okay, dann überspringen wir den Rest. Vers 11. Sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit. Oh. Gott sagt, wenn ihr nicht aufhört zu sehen, wenn ich nicht aufhöre zu geben und weiterzugeben, wird Gott euch noch reicher machen. Und zwar nicht dazu, was ihr plötzlich mehr habt, sondern dazu, was ihr noch mehr sehen könnt. Halleluja. Die Richtung muss passen. Er sagt, sodass ihr in allem reich werdet. Und viele wollen da aufhören. Halleluja. Ne? Er hat mir 1 Million geschenkt, ich habe 1 Million. Falsch. Halleluja kannst du schreien, wenn du 1 Million gespendet hast. Wenn du die Bankdaten brauchst, die gerne geben. Hier für GN, ja. Also wenn du 1 Million gespendet hast, wenn sie durchgeflossen ist bei dir, dann kannst du Halleluja schreien. Die Richtung muss passen. Er sagt, sodass ihr in allem reich werdet, wozu? Zu aller Freigebigkeit. Nicht zum Festhalten am Geld, sondern wir sollen immer mehr kriegen, um immer mehr zu geben, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt und so weiter. Wir haben oft, ich glaube, 1. Timotheus 6 haben wir falsch verstanden, ja, dass wir uns genügen lassen sollen. Ja, wir sollen uns genügen lassen, das stimmt. Ja, wir sollen für uns selbst sagen, okay, ich habe da zu essen, da zu trinken, ein Haus über dem Kopf, ne, ein Auto, alles okay. Ja, dann sollten wir uns genügen lassen, das stimmt. Aber wir sollten nicht sagen, Mensch, ich kann noch 2 Millionen verdienen, aber nö, mache ich jetzt nicht. Mir reichen die 10.000. Das ist falsch. Wenn Gott dir die Gnade gibt, ganz legal und ganz ehrlich 2 Millionen Euro zu produzieren, zu machen, ja, dann lebt doch von den 10.000 und gibt die 1.990.000 ins Reich Gottes. Das ist das Denken, das Paulus hier hat. Er sagt, je mehr ihr gebt, desto mehr wird kommen. Und ihr werdet noch mehr haben, um noch mehr geben zu können. Halleluja. Okay. Wir wollen dafür beten, dass diese Mentalität unter die Leute kommt, unter die Christen kommt. Und zwar nicht nur für GEN. Ja? Das Christentum leidet überall an allen Ecken, weil wir so komisch drauf sind, ja? Wir Christen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin gereist. Ich bin in Nigeria gewesen. In Nigeria, das ist eigentlich ja ein vergleichsmäßig armes Land. Die haben zwar viel Öl, aber viele Christen sind dort arm. Im Vergleich zu uns arm, okay? Nigeria gibt. Die geben. Ja. Wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Die Freigebigkeit der afrikanischen Gemeinden übertrifft in der Regel bei weitem die Freigebigkeit der deutschen Gemeinden. Autsch! Und das sind Leute, die haben hier kaum was. Die schicken ständig Geld nach Afrika. Die leben ganz arm. Wenn du da hinkommst, die bewirten dich. Da ist Gastfreundschaft, da ist Liebe, da ist Annahme. Und dann kriegst du nachher noch hier fürs Missionswerk, na, für euch. Und ich meine, das wissen die ja nicht. Aber das weiß ich als Empfänger. Ja, ich habe den Vergleich. Ja. Irgendwas läuft bei uns schief. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich rede jetzt nicht von euch persönlich. Das haben wir ja vorhin schon alles ausgeräumt. Also ganz entspannt. Halleluja. Ihr gebt ja schon. Ihr seid ja schon wunderbare Christen. Halleluja. Aber wir wollen dafür beten, dass die Dinge aufgehoben werden, dass sie aufgebrochen werden, dass da was passiert, dass wir umdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so bestimmte Versammlungsorte anderer Religionen sehe, ja, um jetzt Namen zu nennen, dann frage ich mich, hey, wo haben die das Geld her? Und ich weiß, wo es herkommt. Das wisst ihr auch. Nicht aus Deutschland. Ja, genau. Ja. Es kommt aus anderen Gebieten. Und die sind bereit zu geben. Okay. Leute aus verschiedenen Ständen haben gegeben. Das können wir in nochmal nachlesen in 2. Mose 35 und 22. Da waren Männer erwähnt. Männer haben ihre Sachen gebracht. Frauen haben ihre Sachen gebracht. Fürsten haben ihre Sachen gebracht. Das haben die Frauen an ihre Spiegel gebracht. Autsch. Halsketten, Nasenringe. Mensch, die haben damals Nasenringe gehabt, die Frauen. Von wegen Gottes gegen Schmuck. Ne? Ohrringe, Fingerringe, Halsketten, goldene Geräte. Und die haben das alles angeschleppt. Die Männer, die Frauen, die Fürsten. Ja, taucht auch noch auf. Die haben das alles mitgebracht und haben das Gott gegeben. Ganz interessant, ganz verschiedene Menschen. Aber die hatten eines gemeinsam. Die Fürsten erwähnt in Vers 27. Weitergehen, Vers 27. Es sind ganz verschiedene Menschen gewesen. Ja, es waren Männer, es waren Frauen, es waren Fürsten, es waren Reiche und Arme. Aber sie alle hatten Geld. Und sie brachten es ins Haus des Herrn. Und die eine Sache, die sie gemeinsam hatten, und dafür wollen wir beten heute Abend. Wir wollen ganz stark dafür beten. Sie hatten eine Sache gemeinsam. Wieder zurück zu 21. Ja. Vers 21, das ist, was sie gemeinsam hatten. Und sie kamen, ja, sie kamen zurück, Halleluja, Mose, erleichtert, ne? Vorhin liefen sie alle weg, wohin, wo seid ihr? Ja, und plötzlich kommen sie wieder zurück, und diesmal waren die schwer beladen. Und sie kamen, jeder, den sein Herz dazu trieb, das hatten sie gemeinsam. Sie haben nicht nur gegeben, weil da vorne jemand stand und sagt, Leute, unser Budget ist zu klein, wir schaffen es nicht. Sie haben gegeben, weil sie im Herzen dazu getrieben wurden. Und der, dessen Geist willig war, sie brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk der Stiftshütte und seinen ganzen Dienst und für die heiligen Kleider. Sie brachten es freiwillig. Warum? Weil sie im Herzen dazu getrieben wurden. Das Anliegen Gottes war ihnen ein Herzensanliegen geworden. Halleluja. Dein Schatz ist dort, wo dein Herz ist. Und dein Herz ist dort, wo dein Schatz ist. Die Geistlichkeit der Christen, meine Geistlichkeit, eure Geistlichkeit könnt ihr nachmessen, könnt ihr sehen am Kontoauszug, an der Spendenbescheinigung im nächsten Jahr. Seht ihr eure Geistlichkeit? So ist das. Halleluja. Und ich glaube, viele Christen, wenn ich das so höre von den Gemeinden, von den Pastoren, wisst ihr, das ist einem schlecht, dass wir Christen das nicht mal fertig bringen, den Zehnten zu zahlen. Und wir nicht, versteht mich nicht falsch, ich kritisiere jetzt nicht euch. Ich denke, die meisten, die heute Abend hier sind, die sind wirklich nah am Herrn und die wollen und die tun. Aber es gibt so viele Leute, die nicht mal den Zehnten zahlen. Leute, das ist für Anfänger Christen, 10%. Und diese Leute wurden getrieben, im Herzen angetrieben. Und dann heißt es in Vers 22, es kamen aber die Männer samt den Frauen, alle, die willigen Herzens waren und brachten Nasenringe, Ohrenringe, Fingerringe und so weiter. Und das Wort, das hier gebraucht wird, willigen Herzens. Ich habe es im Hebräischen mal nachgeschlagen. Ganz tolles Wort. Das waren die Menschen, die noblen Herzens waren. Ja? Die hatten ein Herz gehabt, das großzügig war. Ein Herz gehabt, das nobel war, das ehrenwert war, ja? Ein Herz, das nicht hart war, ein Herz, das offen war für das Wirken Gottes, ein Herz, das nobel war. Ja? Jemand, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du gibst, das lässt dich, man fühlt sich dann gut, ne? Ich habe gegeben. Ne? Ist doch so, oder nicht? Das gibt einem doch etwas wieder. Ja, Menschen, die ein nobles Herz haben, die genießen, ich möchte das nochmal, ja, ich gebe nochmal. Ist gut, ey. Habe ich gut gemacht. Ja? Es tut gut. Und es heißt so, geben ist seliger als nehmen. Geben ist glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Und es kamen die Menschen aus dem Hebräischen, die noble Herzen hatten. Willigen Herzens waren. Menschen, die Stimme des Herrn gehört haben und ihr gehorcht haben. Die kamen und die gaben freiwillig. Das ist ganz wichtig. Leute, wir dürfen nicht, wir sollen nicht Leute zum Spenden zwingen. Und da übertreiben es auch manche Gemeinden. Sondern gepocht wird und du musst. Und das ist Quatsch. Ja. Wenn jemand mit Druck kommt, sei es übers Fernsehen, sei es bei einer Veranstaltung, bitte gebt nicht. Amen. Und an der Stelle bin ich auch empfindlich, ihr vielleicht auch, wir Deutschen eigentlich sowieso, dass wenn uns jemand im Bereich Finanzen Druck machen möchte, sagen wir erstmal nein, so nicht. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist biblisch. Ja. Wenn jemand mit Druck kommt, nein. Aber wenn das Herz bewegt wird von Gott, und dann gibt es nur einen kleinen Moment. Da kommt der Heilige Geist und sagt, hey, wie wär's denn? Wollen wir wieder geben? Ja. Wie wär's denn? Wollen wir? Ja. Und dann ist dein Herz entweder nobel oder nicht nobel. Ja, ich will. Natürlich will ich. Ich habe ein nobles Herz. Ja. Oder aber Mensch, ja, ich drücke mich. Nicht so schlimm. Ja. Der Korb, oh, heute haben sie nicht eingesammelt. Was für ein Glück. Ne? Heute haben sie kein Opfer gesammelt. Kennt ihr das? Wenn du die Gedanken hast, ne? Wow, zum Glück, heute haben sie es vergessen. Ne? Halleluja. Falsch. Du hast eine Gelegenheit verpasst. Okay, Paulus hat das auch durchblickt. Er sagte in 2. Korinther 9,7, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt. Im Herzen. Ja? Im 2. Mose 35 hat das Herz Menschen dazu getrieben. Und dafür wollen wir gleich beten, dass Gott ganz vielen Menschen ins Herz spricht. Geh. Gebt auch für GN. Wir brauchen Finanzen, ja, um Reich Gottes zu bauen. Und ich habe das ganz oft erlebt, wenn auch ich persönlich dafür gebetet habe, dass Gott den Menschen Lasten aufs Herz legt, für Finanzen, um zu geben. Plötzlich kamen die Spendeneingänge wieder stärker. Ich habe es ganz oft erlebt, deswegen habe ich auch Glauben dafür. Deswegen bete ich auch. Ich weiß, wenn ich dafür bete, wird es kommen. Vielleicht sogar einige von euch, die dem Heiligen Geist gehorcht haben, in dem Moment, wo gebetet wurde. Und dann sind Dinge freigesetzt worden. Wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also wenn ich nie geben will und trotzdem gebe, ist es gut fürs Reich Gottes, aber nicht gut für dich. Okay, ich könnte mir viele Geschichten erzählen und viele Erfahrungen oder wie auch immer. Okay, das waren die Geber. Und jetzt kommen wir zu den Machern. Na, da gibt es die Geber und dann gibt es die Macher. Und genauso wie die Geber waren die Macher berufen und befähigt worden. Zu leise geworden hier. Angespannt. Vielleicht kommt doch der Spendenkorb nachher rum. Ne? Er kommt nicht. Halleluja. Okay. Wer waren die Macher? Es waren Diener Gottes. Es waren Handwerker, aber es waren auch Diener Gottes. Die Geber waren Diener Gottes, der Mose hat auf Gott gehört, waren Diener Gottes, die Geber waren Diener Gottes und die Macher, die die Stiftshütte hergestellt haben, waren auch Diener Gottes. Und auch sie waren berufen und befähigt von Gott. Sie hatten das Know-how, aber sie hatten es von Gott. Halleluja. Und wir beten, ich bete immer für Leute, die das Know-how mitbringen, auch hier nach GEN. Leute, die es drauf haben, in einem Bereich, meinetwegen in einem ganz besonderen Bereich, aber die wirklich sagen, hey, ich bin da so ein Fachmann, es ist super, ja, und dich wollen wir haben, komm. Ja. Wisst ihr, das Schlimme ist, das regt mich eigentlich auf, ja, das Schlimme ist, die guten Leute, die besten Leute sind in der Wirtschaft, irgendwo, aber nicht im Reich Gottes. Das ist so. Ja. Weil es da Kohle gibt. Halleluja. Und wir sollten an einen Punkt kommen, wo es auch im Reich Gottes Kohle gibt. Ja. Wo Leute sagen, hey, ich bin Missionar, ich bin stolz, Missionar zu sein. Und ich bin Evangelist, ich muss nicht arm sein, Halleluja. Oder müssen Evangelisten Skodas fahren, Fiat fahren, das ist Pflicht. Halleluja. Haben wir die ersten Meinungsverschiedenheiten. Halleluja.
Ja. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir Botschafter Christi sind,
berufen, jetzt habe ich ein paar Fässer aufgemacht, jetzt geht's los. Jetzt. Gedanken. Rrr. Nein, also ganz kurze Information. Wir fahren einen Citroën.
Ja, obere Mittelklasse, aber einen alten Citroën. Ja.
Das ist auch eine falsche Sache.
Ja. Ich sollte mich nicht rechtfertigen, ganz im Gegenteil. Hey, ich könnte einen neuen Citroën fahren.
Einen neuen Mercedes fahren, das wäre gut.
Aber wenn ich das sage, Herr, das ist dein Auto und danke für das Auto, wenn es von Gott kommt.
Ja. Okay.
Halleluja. Berufen, befähigt, Vers 10.
In zurück zu 2. Mose, wieder 35, Vers 10.
Da heißt es, und alle, die unter euch ein weises Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat.
Mose war ungeniert.
Ja? Er hat ganz offen geredet, Leute, wir brauchen Geld. Bringt das Geld her.
Wofür?
Für Mose? Nein, für die Schiffshütte.
Er sagte, Leute, wir brauchen Spezialisten. Habt ihr Spezialisten?
Alle Spezialisten bitte mal herkommen.
Wir brauchen die besten Leute für die Stiftshütte.
Wir brauchen die besten Leute fürs Reich Gottes.
Wir brauchen die größten Finanzen fürs Reich Gottes.
Amen.
Da ist mein Herz.
Euer
ist
nicht.
Doch, doch auch.
Wisst ihr, Leute, ich predige jetzt nicht zu euch um euer Geld. Das haben wir schon geklärt. Ja.
Aber mir geht es darum, ey, ich will sehen, wie Millionen ins Reich Gottes kommen. Wo wir ganze Nationen erschüttern können.
Ich will sehen, wie Fachleute hier bei GN ein- und ausgehen, die wir uns leisten können
und die ganz tolle Arbeit machen werden,
wo wir wirklich cutting edge sind,
ja, ganz vorne dran sind.
Ja, auch die in der Technologie die besten Dinge haben, die besten Geräte haben, nicht für uns, für ihn, für Jesus.
Die neueste Technik nutzen.
Das wollen wir, Halleluja.
Und manchmal ergreift mich der Zorn. Warum müssen wir immer wieder den Kleinkram arbeiten, immer wieder diese aus einem Topf in den anderen.
Leute, wir wollen klotzen, wir wollen was bewegen,
aber nicht für uns, fürs Reich Gottes.
Und wir haben viel Segen erlebt, Leute, dass wir kostenlos senden dürfen,
ja, und ganz Asien erreichen dürfen, das ist ein Segen.
Und andere Sachen, wo jetzt, ich habe es letztens im TV-Team erwähnt gehabt, das will ich jetzt auch nicht alles erzählen, aber wo jemand auf uns zugekommen ist,
ja, uns ein Angebot unterbreitet hat.
Leute, das ist wunderbar und das ist kostenlos für uns.
Das sind wahrscheinlich Tausende, die uns erlassen werden.
Und da kommt jemand zu uns und sagt, hey, wollt ihr?
Ja, wir wollen!
Ja?
Warum? Weil es für Jesus ist.
Ja? Weil wir noch mehr Menschen erreichen können mit dem Evangelium.
Und das macht er ja. Aber Leute, wir wollen noch Finanzen haben, um noch mehr bewegen zu können.
Halleluja. Vers 1, jetzt im nächsten Kapitel, 2. Mose 36, von 1.
Und Bezalel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten,
in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte.
Genauso wie bei den Gebern das Geld durch Gott in ihre Taschen kam, genauso kommt die Weisheit und der Verstand aus Gottes Hand,
aus Gott.
Damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums.
Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte.
Und Mose rief Bezalel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten.
Nochmal, denen der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte,
Vers 2 ist es.
Auch alle, die ihr Herz dazu antrieb, dass sie dazukamen, um an dem Werk zu arbeiten.
Merkt ihr, in allem ist Gott involviert.
Er setzt die Finanzen frei und dann setzt der Arbeiter frei.
Ja, als wir das Center gekauft haben, als ich unterschrieben habe, am 17. Februar 2011,
da hatten wir keine Ahnung. Wir sagten, wo sollen die Leute herkommen?
Woher, wie sollen wir dieses Haus überhaupt hier pflegen?
Die notwendigsten Sachen, die müssen irgendwie gemacht werden.
Wir waren ein paar Leute.
Woher?
Und wisst ihr, genau das hier ist passiert. Der Herr hat Leuten willige Herzen geschenkt.
Und sie sind gekommen.
Ja?
Einige von euch sind hier und die kommen immer wieder.
Das ist wunderbar.
Euch hat Gott geschickt.
Halleluja.
Und sie haben nicht nur den Verstand gehabt und die Weisheit und sie wussten nicht nur, wo es lang geht, sie haben gehandelt. Und
das mag ich.
Ich mag Leute, die was tun.
Ja.
Viele Menschen haben eine große Klappe, nichts dahinter.
Ja, die jetzt, oh, wir machen das und das und nach einem Jahr ist immer nichts passiert.
Ja. Und manche Leute reden gar nicht, die kommen und die machen.
Halleluja.
Und die Leute brauchen wir im Reich Gottes.
Ja.
Menschen, die weniger reden, die machen, aber die wissen, wo es lang geht, die Ahnung haben von dem, was sie tun.
Und das Bewusstsein muss bei uns ganz neu aufkommen. Warum sollen wir in den Gemeinden, in den Missionswerken immer wieder mit den Resten arbeiten müssen? Nicht? Ja, komm, du kannst das, ja. Nein, lasst uns die besten Leute ins Reich Gottes holen. Es tut mir so im Herzen weh, wenn ich sehe, wie begabte Menschen, die vorher im Reich Gottes tätig waren, wirklich starke Männer, ja, irgendwann abgeworben wurden in die Wirtschaft. Ich kenne ein paar Fälle. Es tut weh. Menschen, die wirklich etwas bewegen könnten, auch hier in Deutschland, Menschen, die Vision hatten, wurden abgeworben. Nichts verkehrt mit der Wirtschaft. Wenn du berufen bist in die Wirtschaft, bleib in der Wirtschaft. Mach das dickste Geld. Aber wenn du berufen bist für den Dienst, dann lass dich nicht darunter ziehen. Was ich einfach sagen wollte, Leute, es fehlt uns an Leuten im Reich Gottes. Es ist so eine Not. Viele Sachen werden so unprofessionell gemacht im Reich Gottes. Es tut im Herzen weh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir tut das weh. Wenn ich manchmal unterwegs bin und sehe, in welchem Zustand Gemeinden sind. Fängt an mit ganz kleinen Sachen, wie so ein Gebetsheft zum Beispiel. Du siehst ja, da hat überhaupt jemand überhaupt keine Ahnung gehabt. Der wusste nicht, wie man formatiert, wie man die Schriftsätze setzt. Denkst du, das schreit ja. Thema Poster, ne, auch oft, ne? Wo Dinge einfach total, sagst, ey, das tut einfach weh, sowas kannst du gar nicht aufhängen. Und das sind auch nicht die besten, aber immerhin, ja, schon besser als die wir sonst sehen. Könnt ihr mir folgen? Dann wisst ihr, was ich meine. Wir sollten eigentlich die besten Sachen haben, die tollsten Sachen. Als Christ, nee, wir sollten die Herrliche Gottes reflektieren. Okay. Was sollten sie tun? Sie sollten ein Zelt bauen. Ein Zelt bauen. Sie sollten das, ihr Wissen, ihr Können investieren in die Stiftshütte. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, seitdem die Gemeinde oder so ein Missionswerk oder irgendeine Institution des Reiches Gottes bei euch Lebenszentrum war oder ist. Ja, oft ist das nur eine Sache für Sonntag. Wir haben unser Privatleben, ja. Wir leben dann sonntags in meiner Kirche, machen unser geistlichen Part und dann kommen wir wieder, machen weiter. Leute, wir müssen dahin kommen, dass das Reich Gottes zentral wird für uns. Hey, wir sind da, um Reich Gottes zu bauen. Wir müssen Reich Gottes schlafen, Reich Gottes essen, Reich Gottes denken, Reich Gottes atmen, wir sind da fürs Reich Gottes. Jeder auf seinem Platz. Sie sollten tun, sie sollten investieren ins Reich Gottes, sie sollten sich selbst investieren. Und das Gleiche, sie waren genauso motiviert wie die Geber. In Vers 36,2. Da heißt es, und Mose rief Bezalel und Oholiab und alle Männer, die ein weißes Herz hatten, denen der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte, auch alle, die ihr Herz dazu trieb. Sie wurden von Gott getrieben, im Herzen. Und dann kamen sie und sie haben gearbeitet. Und das haben wir hier wirklich erlebt, das erleben wir immer wieder. Wenn Menschen getrieben sind, können herkommen und sagen, hey, ich möchte mitarbeiten. Das ist toll. Okay, dann das ganze Zusammenspiel. Da ist Gott, der den Auftrag gibt, er ist der Geber und der Empfänger. Durch Mose, durch die Geber, durch die Macher kommt am Ende das ganze Werk zustande. Plötzlich steht eine Stiftshütte, eine Replika, eine Nachahmung der wahren Stiftshütte im Himmel ist plötzlich gebaut. 2. Mose 36, wir können das überspringen. Ja, wir lesen doch von Vers 4, lass uns mal lesen. Von Vers 4, da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten. Und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel. Halleluja. Das Volk bringt zu viel. Leute, den Tag möchte ich mal erleben. Ich glaube, an dem Tag habe ich eine zu kleine Vision. Amen. Das Volk bringt zu viel, mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Übrigens, wenn ein Pastor ein schlechtes Auto fährt, sollte die Gemeinde schämen. Das kam mir gerade so. Nicht der Pastor, die Gemeinde soll sich schämen. Halleluja. Und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durch das Lager ausrufen und sagen ließ, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mehr etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk gewährt zu bringen.
Die haben denen verboten, noch mehr zu bringen. Ja? Da kamen Leute, die standen wahrscheinlich Schlange. Wir wollen so gerne was abgeben. Wir wollen das dem Herrn geben. Und sagten, nee, hier nicht, Schluss. Ne? Geht nach Hause, wir haben genug. Tschüss, Jesus, tschüss, Jonah, macht's gut, seid gesegnet. Halleluja. Ja? Ihnen wurde gewährt zu geben. Denn das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war. Und es war noch übrig. Und Mose durfte einen Mercedes fahren. Ne? Halleluja. Ständig geschrieben, ne? Okay. Jedenfalls, ich merke, ich trete hier auf gewisse theologische Krawatten. Ist nicht schlimm. Halleluja. Aber sie waren an einen Punkt gekommen, wo das Volk zu viel brachte. Und wisst ihr, da merkt man, das war übernatürlich. Es war nicht nur aus dem, ich muss geben. Ja? Es war nicht nur, hey, wir haben ein Budget, das wir erreichen müssen. Nein, es war, ich will geben, ich will mich beteiligen, ich will da mit investieren. Lasst mich auch, ich will auch. Und Jesus, jetzt ist Schluss. Aufhören, wir haben genug. Ich habe mal nachgelesen, was da an Wert investiert wurde. Ihr werdet staunen. Also der Wert des Materials, also nur Materialwert, ja, es liegt bei 40 Millionen Euro. Ja, das ist noch ein kleiner Betrag für die Stiftshütte. 40 Millionen Euro, nur Materialwert. Ja, wenn wir sagen, okay, heutiger Preis von Ziegenfell, heutiger Preis von Gold und Silber. Ja, 40 Millionen Euro. So, aber damals verdienten die nicht so viel wie wir heute. Okay? Die konnten sich nicht so viel leisten wie wir heute an einem Tag. Ja? Wenn man das umrechnet, also verhältnismäßig, ja, dann verdienen wir heute 68 Mal mehr. So, und hochgerechnet sind das ungefähr 2,7 Milliarden Euro, die da investiert wurden. Also in der heutigen Zeit, wenn wir das vergleichen würden, würden wir 2,7 Milliarden Euro investieren. Für eine Stiftshütte. Leicht übertrieben, das macht man nicht, oder? Und sie hat noch übrig. Sie mussten sagen, reicht. Merkt ihr, wie reich die Leute damals waren? Die hatten Ägypten geplündert. Ägypten war bankrott. Das Geld war im Reich Gottes. Und sie haben gegeben. Sie haben es nicht behalten. Sie haben es investiert ins Reich Gottes. Und sie haben 2,7 Milliarden investiert. Mehr als Apple hat als Firma. Umgerechnet auf die 600.000 männlichen Israeliten waren das 4.533 Euro, die ihr gegeben habt. 4.533 Euro. Wenn man das umlegt. Die haben ja nicht alle spenden können. Die wurden ja aufgehalten. Das reicht schon. Ja? Aber wenn die Summe, die da investiert wurde, umlegst auf alle damaligen Männer, nur Männer, 600.000, ja, da haben wir einen Betrag von 4.533. Weil aber vielen gewährt wurde, das heißt, die nicht mehr geben konnten, haben die anderen natürlich viel mehr gegeben. Da kamen Leute, die haben 5.000, 10.000 Euro investiert. Und es war denen nicht zu schade. Sie wurden im Herzen getrieben. Und das ganze Werk wurde vollendet. 2. Mose 40, Vers 33. 2. Mose 40, 33. Ja, alles war fertig und dann kommt Mose und baut die ganzen Teile zusammen. Ist ganz spannend. Ne? Mose hat er nicht gemacht, er hat auch nicht gegeben. Hat er vielleicht aus seiner Tasche ein bisschen. Aber schließlich kam er, oh, er wusste, okay, das war das Bild von Gott. Okay, so, okay, er ist zurecht. Er richtet die Wohnung ein. Jetzt kann Gott einziehen. Jetzt soll sich Gott wohlfühlen. Jetzt kann Gott zu den Menschen kommen. Und Vers 33. So vollendete Mose das Werk. Er hat das I-Tüpfelchen draufgesetzt. Er wusste, er kannte den Plan Gottes. Und dann Vers 34. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gott kommt zu den Menschen. Gott zeltet, wohnt bei den Menschen. Gott fühlt sich wohl in der Wohnung. Er hat die Wohnung akzeptiert. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. 36. So oft sie aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen. Sie hatten die sichtbare Schekeiner Gegenwart Gottes in ihrem Lager. Sie wussten, Gott ist da, das Feuer brennt. Halleluja. Übrigens wurde es ganz schön warm. In der Wüste ist es kalt nachts. Gott hat sie gewärmt, mit einem großen Feuer. In der Wüste ist es tagsüber sehr heiß. Er hat sie mit dem Schatten bedeckt durch die Wolke. Und sie wussten, solange die Wolke da ist und das Feuer nachts da ist, haben wir nichts zu befürchten. Aber sie mussten zuerst investieren, sie mussten geben. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes herunter. Und es wurde bekannt unter den Heidenvölkern. Bei denen ist Gott unter ihnen. Er lebt unter ihnen. Er ist mit ihnen. Ihr Gott ist lebendig und er geht mit ihnen mit. Jetzt will ich das Ganze mal zusammenfassen. Was wollen wir als Kinder Gottes? Wir wollen investieren, damit die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes hier sichtbar wird. Hier in Minden, hier in Deutschland, hier in Europa, auf der ganzen Welt. Wollen wir doch. Und das benötigt Geld, ja? Benötigt Strukturen, benötigt Veranstaltungen, Mittel und Medien, allen möglichen Kram. Und dann dadurch wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden, so wie damals. Wir wollen Gott eine Stiftshütte bauen. Dort, oder wir wollen Gott eine Möglichkeit geben und den Menschen eine Möglichkeit geben, Gott zu begegnen. Heute passiert das nicht in der Stiftshütte. Heute passiert das zum Beispiel vor dem Fernseher. Da wo jemand im Fernseher predigt, Harald, ein gutes Beispiel. Jemand predigt und jemand berührt durch den Fernseher, durch die Ansprache. Das war die Stiftshütte Gottes. Aber die hat Geld gekostet. Da musste jemand die Gebühren bezahlen für die Sendezeit. Da musste jemand eine Aufnahme machen, das Studio bezahlen und. Ja? Aber da hat jemand eine Begegnungsstelle geschaffen zwischen Gott und Menschen. Wofür wollen wir beten? Deswegen habe ich so weit ausgeholt. Wir wollen beten für ganz konkrete Dinge. Wir haben festgestellt, die Macher und die Geber müssen bewegt sein im Herzen. Ja? Und Gott ist der Herzenskündiger oder der Herzensspezialist. Und Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Heute Abend wollen wir beten, dass Gott ganz direkt Menschen anspricht, damit sie Geld geben. Damit Daniel reich wird, ne? Nein! Damit das Reich Gottes Geld hat. Damit wir ausgeben können aus dem vollen Fürstreich Gottes. Halleluja. Ich glaube, der Teufel möchte uns den Geldern abdrehen. Es kam zwischendurch schon durch in den Gebeten. Ne? Dass uns der Geldern abgedreht werden möchte. Weil wenn das Geld nicht da ist, dann können wir nicht reisen. Wenn ich nicht reise oder wenn wir nicht die Aufnahmen machen oder wie auch immer, wenn das Geld irgendwo fehlt, in irgendeiner Stelle, dann werden Menschen nicht erreicht, dann werden Menschen sich nicht bekehren und werden nicht gesund werden und so weiter. Ja? Und heute Abend werden wir den Geldhahn aufdrehen. Wir werden beten, dass der Herr noble Herzen schafft und Herzen berührt. Und Leute, ich meine jetzt nicht 100 Euro. Ja? Ich meine auch nicht 1000 Euro. Ich meine 100.000, ja, 500.000. Habt ihr Glauben dafür? Wir haben darüber gesprochen vor kurzem. Auch, ja? Haben wir Glauben dafür? Wollen wir große Geldsummen freisetzen? Unser bisheriges Ziel sind 10.000 Euro monatlich. Wir haben es noch nicht erreicht. Jeden Monat 10.000 Euro, um das Werk des Herrn zu tun. Noch sind wir nicht da. Aber wir wollen Glauben haben. Nicht nur für 10.000, wir wollen Glauben haben für 100.000 und 500.000 und so weiter. Im Glauben. Und Gott wird willige Herzen schenken. Die können irgendwo in Australien sitzen. Irgendwo in Indien sitzen. Oder in Nigeria sitzen. Oder in Sibirien sitzen. Oder in den USA sitzen. Irgendwo. Und Gott kann ihnen ein williges Herz schenken. Und sie werden geben fürs Reich Gottes. Und die Sache wird vorwärts gehen. Okay, noble Herzen. Wir wollen für noble Herzen beten, für bewegte Herzen beten, für Finanzen beten und für Mitarbeiter. Dann zwei Dauerbrenner bei uns, Finanzen und Mitarbeiter. Wir brauchen mehr Geld und mehr Mitarbeiter. Dann können wir mehr bewegen. Ja. Mehr Geld, mehr Mitarbeiter, dann können wir mehr bewegen. Das Ganze führt dazu, dass wir den Menschen Jesus nahe bringen können. Halleluja. Amen.